Wir beginnen einen ganz neuen Abschnitt heute Abend in Gottes Wort. Wir haben bis jetzt die ganzen Geschichtsbücher durchgenommen, Geschichte Israels. Jetzt werden wir den nächsten großen Abschnitt im Alten Testament beginnen. Das ist die Poesie, die poetischen Bücher. Und danach kommen die Prophetenbücher. Aber das Buch Hiob besteht aus Großteil Poesie. Wir haben am Anfang einen Prolog und am Schluss einen Epilog. Das ist in Prosa geschrieben. Aber der Rest gehört von der Gattung her zur Schriftgattung der Poesie. Hebräische Poesie ist was Cooles. Ich denke, Gott hat das wirklich genial gemacht, dass er die hebräische Sprache gebraucht hat, um die Bibel zu schreiben, gerade die poetischen Bücher. Weil die Hebräer reimen anders als wir. Wir reimen Laute. Ich bin rein, mein Herz ist klein, darf niemand rein, als das kleine Jesulein oder so. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das ist wie wir reimen. Hebräische Poesie reimt nicht Laute, sondern Gedanken, Bilder. Wir nennen das Parallelismus. Und es gibt verschiedene Formen von Parallelismus. Es gibt viel mehr, als ich euch heute aufzählen werde, aber die wichtigsten sind der sogenannte synonyme Parallelismus. Das heißt, derselbe Gedanke wird mit anderen Worten wiederholt. Ein Beispiel finden wir in Hiob 38, Vers 7. Da heißt es, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzen. Also was meint der Schreiber mit den Morgensternen? Dasselbe wie die Söhne Gottes. Werden wir auch heute im Kapitel 1 finden, wenn wir darüber reden, wer die Söhne Gottes sind. Wahrscheinlich. Zumindest. Aber das Parallel. Morgensterne jubeln und die Söhne Gottes jauchzen. Ein synonymer Parallelismus. Dasselbe Gedanke wird wiederholt. Dann gibt es den synthetischen Parallelismus. Ein Gedanke baut auf dem nächsten auf und erweitert diesen. Ein Beispiel ist im Psalm 1, Vers 3. Da ist es von dem Mann, der meditiert über dem Wort Gottes. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Also es baut auf. Er ist wie ein Baum, seine Frucht bringt, dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Synthetischer Parallelismus. Dann gibt es den antithetischen Parallelismus. Bei dem werden zwei Gegensätze gegenübergestellt. Wir könnten da beim Psalm 1 bleiben, als Beispiel. Dem gerechten Mann, der über Gottes Wort meditiert, wird der Ungerechte gegenübergestellt. Anderes Beispiel finden wir in Sprüche 14, Vers 34. Da ist es, Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist die Schande der Völker. Ein Kontrast. Der Weise und der Tor finden wir auch oft in den Sprüchen. Antithetischer Parallelismus. Der Weise ist so, der Tor ist so. Und als letztes führe ich euch auf den exemplarischen Parallelismus. Der illustriert ein Bild, ein Exempel eben, ein Beispiel, ein bildliches Beispiel, eine Wahrheit. Bekanntes ist Sprüche 27, Vers 15. Ein tropfendes Dach, das einen vertreibt am Tag des Regengusses, und eine tänkische Frau gleichen sich. Ja, wir haben ein Bild. Okay? Poesie. Behalte das im Hinterkopf, wenn wir dieses Buch lesen, werde das immer wieder sehen. Gedanken, die miteinander in Kontrast gesetzt werden oder die aufeinander aufgebaut werden. Hebräische Poesie ist was Wunderbares. Wir wissen nicht, wer das Buch Hiob geschrieben hat. Manche vermuten Mose. Es wird uns nicht gesagt, ist Spekulation. Wir wissen auch nicht, wann das Buch Hiob geschrieben wurde. Wahrscheinlich ist es das älteste Buch in der Bibel. Es gibt Bücher, die ältere Ereignisse berichten, die Schöpfung zum Beispiel. Aber wahrscheinlich ist das Buch Hiob das älteste Buch, das geschrieben wurde. Wahrscheinlich zur Zeit der Patriarchen. Schätzen so um 2000 vor Christus herum. Wir finden im Buch Hiob keine Erwähnung vom Volk Israel oder von einem Heiligtum. Diese Dinge, die später kommen unter Mose, also es ist recht früh geschrieben. Buch Hiob ist sehr aktuell. Es ist das älteste Buch der Bibel, vielleicht aber auch das aktuellste Buch der Bibel. Warum lässt Gott Leid zu? Eine sehr aktuelle Frage, die Menschen durch alle Zeiten gestellt haben. Warum lässt Gott Leid zu? Ja, wir können verstehen, warum Ungerechte leiden. Wir haben es verdient, wir haben bestraft, das können wir noch verstehen. Aber warum lässt Gott zu, dass gerechte Menschen leiden? Dass gute Menschen leiden? Warum lässt Gott es zu? Meine Eltern haben das sehr viel gefragt, als mein kleiner Neffe Epilepsie bekommen hat. Meine Mama hat das oft gesagt, oh, andere Eltern misshandeln ihre Kinder und oh, mein Bruder und seine Frau, das sind so gute Menschen, so nette Menschen, die lieben doch ihre Kids wirklich. Warum passiert ausgerechnet denen das? Warum? Warum lässt Gott das zu? Wir können natürlich sagen, wenn wir Gottes Maßstab anlegen, es gibt überhaupt keine guten Menschen, die leiden. Es gibt keine guten Menschen. Jesus hat gesagt, einer ist gut und das ist Gott. Seid vollkommen, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist oder wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab. Also wir könnten eigentlich sagen, es ist überraschend, warum tut Gott schlechten Menschen Gutes? Warum passiert uns überhaupt Gutes? Das wäre vielleicht die logischere Frage zu stellen. Aber natürlich, wenn wir persönlich drinnen hängen, die Frage bleibt, Gott, warum? Warum lässt du das zu? Warum lässt du Leid in dieser Welt zu? Besonders Leid von deinen Kindern, von unter Anführungszeichen guten Menschen. Sehr aktuelle Frage. Das Buch Hiob handelt davon. Gott wird die Frage nie beantworten. So viel kann ich euch schon verraten. Gott beantwortet die Warum-Frage nicht. Aber er wird einige Antworten auf die Wozu-Frage geben. Gott beantwortet uns nicht, warum Dinge passieren. Aber er gibt uns Antworten, wozu es passiert. Wir werden sehen, dass Hiob eine neue Offenbarung von Gott bekommt. Wir werden sehen, dass er am Schluss ein gesegneterer und reicherer und gottesfürchtigerer Mensch ist als vorher. Dass Gott ihn geformt hat in dieser Zeit, dass da was gewachsen ist in dieser Zeit des Leids, was sonst nicht gewachsen wäre. Er ist ein besserer Mensch geworden. Und ich glaube, er hat eine wunderbare Gelegenheit gehabt, Gott zu ehren und ein Zeugnis zu sein für ihn. Und das sind wir gerade ganz besonders in schwierigen Zeiten. Wir fragen oft, ja, warum lässt Gott das zu? Will Gott mich bestrafen? Und die Freunde, die zu Hiob kommen, seine Seelsorger, die meisten von denen werden diese Antwort haben. Ja, du leidest, weil Gott dich bestraft, wegen Sünde in deinem Leben. Falsche Antwort. Gut, manchmal ist das der Fall. Wir ernten das, was wir sehen. Konsequenz unserer Sünde. Aber es ist nicht bei Hiob der Fall, wie wir gleich sehen werden. Manchmal fragen Leute, was will Gott, dass ich lerne? Will Gott, dass ich was lerne? Will er meine Aufmerksamkeit bekommen dadurch? Manchmal ja, aber nicht immer. Manchmal ist es schlicht und einfach um das Wohl von anderen Menschen, nicht unser eigenes. Und manchmal hat es noch eine viel tiefere Dimension, wie wir hier sehen werden. Dass wir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt Gott verherrlichen und ehren können. Und die Engel beobachten uns. Und sie lernen hier. Also lass uns hier reingehen in dieses Buch. Hier haben wir die Vorgeschichte. Es war ein Mann im Lande Uz, irgendwo Richtung Irak runter. Sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Das ist Gottes Aussage über den Hiob. Er war rechtschaffen und redlich oder lauter und aufrichtig, ein ehrlicher Kerl. Er war gottesfürchtig und er mied das Böse. Vielleicht der beste Mensch, der je gelebt hat. Außer Jesus natürlich. Und doch ist er der Mensch, der am meisten gelitten hat, vielleicht auch wieder außer Jesus. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Kinder sind ein Segen von dem Herrn, war ein Zeichen des Segens. Und sein Besitzstand bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 gespannen Rinder und 500 Eselinnen. Und sein Gesinde war sehr zahlreich, sodass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Das war der Bill Gates des Nahen Ostens. Reichster Mann, größer, mächtiger als alle anderen. Reichtum wurde in der damaligen Agrargesellschaft vor allem in Vieh gemessen. Und er hatte viel davon. Und er hatte viele Knechte und viele Mägde. Vers 4. Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines jeden. Oder wörtlich im Haus eines jeden an seinem Tag. Vielleicht an den Geburtstagen von den einzelnen Söhnen. Dazu sandten sie hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Das war eine gute, heile Familie. Die Frauen wurden geachtet und geehrt. War nicht unbedingt normal in der damaligen Kultur. Es war eine tolle Familie. Die haben sich gut verstanden, haben gerne miteinander gefeiert. Wenn ihr an eure Kinder denkt, 10 Geschwister, das ist ein Wunder, oder? Wenn sich alle gut vertragen. Ja? Er war wirklich gesegnet, der Hiob. Nicht nur materiell, sondern auch in den familiären Beziehungen. Ein reicher, gesegneter Mann. Und übrigens, kann man auch hinzufügen, wir lernen später noch in dem Buch, dass Hiob ein Mann war, wie es heißt, der wirklich lauter und aufrichtig war, der seinen Reichtum gut eingesetzt hat, um den Benachteiligten zu helfen und zu geben, für sie einzustehen. Also war wirklich ein guter, reicher Mann mit einer wunderbaren Familie. Vers 5, und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum umgegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage nach den Gastmählern. Also Hiob übt hier die Funktion des Priesters aus für seine Familie. Das ist dann auch ein Grund, warum wir glauben, dass es zur Zeit der Patriarchen war. Es gab noch keine Leviten, es gab noch kein Priestertum, sondern die Familienoberhäupter, die Väter und Ehemänner haben diese Rolle übernommen, so wie es von Anfang an war. Und dann erst später, weil das Volk rebelliert hat Gott die Väter ersetzt durch die Leviten. Aber von Anfang an waren die Väter die Priester der Familie. Eine Herausforderung an alle Männer, diese Rolle wahrzunehmen, die Familien geistlich zu leiten. Herausforderung, so wie hier, früher aufzustehen und zu beten. Für unsere Frauen, für unsere Kinder. Aber natürlich letztendlich, es kann nicht ein Mensch für den anderen opfern. Das Opfer muss persönlich angenommen werden. Es kann nicht, es scheint so, als hätte Hiob das aus der Ferne gemacht. Die Kids haben gefeiert und er hat am Schluss geopfert, ist für sie eingetreten. Ein Bild für das, was Jesus für uns macht. Er ist unser Fürsprecher, der für uns eintritt. Aber Gott hat keine Enkelkinder oder keine zweite Generation. Es geht nicht indirekt. Letztendlich muss jeder als Opfer Jesu für seine Sünden für sich persönlich annehmen. Also alles läuft wunderbar. Hier haben wir einen reichen, gesegneten Mann, eine glückliche Familie, gute Familie. Und dann lesen wir im Vers 6. Und behalte das durch das ganze Buch im Hinterkopf, Hiob wusste von dem Ganzen nichts. Das macht einen Unterschied. Hiob wusste das nicht, was wir hier lesen. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Söhne Gottes, manchmal werden Menschen, die Gläubigen, mit dieser Bezeichnung bezeichnet. Im Alten Testament aber auch oft die Engel. Die einzige Stelle in Hiob, außer in dem Prolog, wo auch noch von den Söhnen Gottes die Rede ist, ist dieser Vers, den ich schon vorher gelesen habe, wo es heißt, als Gott mit Hiob über die Schöpfung spricht und wie er das Tolles gemacht hat, sagt er, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzen. Also die waren bei der Schöpfung dabei, die waren Zeugen, wie Gott alles geschaffen hat, hier diese Erde. Und diese Göttersöhne waren dabei. Also im Kontext von diesem Buch gesehen, spricht er hier höchstwahrscheinlich von den Engeln, die sich bei Gott einfinden oder vor dem Herrn einfinden. Wird nicht wirklich gesagt. Die meisten nehmen einfach an, okay, das ist eine himmlische Szene, was sich im Himmel abspielt. Wissen nicht genau, wo das war. Wird nicht gesagt. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Das weist auch darauf hin, dass es wahrscheinlich eher Engel waren. Irgendwo hatten die Engel ein Treffen mit Gott. Hier, sie checken mal, sind verantwortlich vor ihm, geben Rechenschaft ab. Und Satan ist mitten dabei. Satan heißt so viel wie der Widersacher. Der Teufel. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Satan. Wir lernen hier ein paar Dinge über ihn. Erstens mal, er ist ein geistliches Wesen. Er ist nicht nur irgendwie eine böse Kraft oder böse Energie, er ist eine Person. Hier, er redet mit Gott, er kommuniziert. Aber Satan ist nicht der Gegenspieler von Gott. So Yin-Yang-Prinzip gegenüber. Nee, er ist ein Geschöpf. Er ist so ein Engelwesen, das gefallen ist, das rebelliert hat gegen Gott. Er ist Gott nicht ebenbürtig, er hat nicht die Eigenschaften Gottes. Er ist nicht allgegenwärtig wie Gott. Seht ihr, er durchstreift die Erde und wandert herum. Er ist nicht auf demselben Level wie Gott. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Das war der gottesfürchtigste, beste, gerechteste Mensch, der gelebt hat zu dieser Zeit. Nicht, dass er sündenlose Perfektion hatte, das glaube ich nicht, aber war der beste Mensch, beste, den Gott hatte. Und Gott freut sich darüber. Wir können Gott Freude machen, wenn wir ihm nachfolgen wollen und gerecht leben. Und Gott prahlt hier sozusagen vor dem Satan und sagt, ja so, den Hiob gesehen, mein Knecht Hiob. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst? So war das wirklich? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du doch gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Satan, der Widersacher, der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagt, 1. Petrus sagt, euer Widersacher Satan, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen könne. Ist kein netter Zeitgenosse. Aber in der 2. Chronik heißt es auf der anderen Seite, des Augenherrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Satan will verschlingen. Jesus sprach zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. 1. Korinther 10 sagt uns, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Gottes schützende Hand. Ihr könnt Psalm 91 lesen, ganz wunderbar. Psalmist berichtet hier von seiner Erfahrung, von Gottes Schutz. Johannes sagt uns, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, die Welt, weil der, welcher in euch ist, oder die Sünde in der Welt, weil der, welcher in euch ist, größer ist, als der, welcher in der Welt ist. Also Gott ist stärker, Gott ist größer, aber wir sehen hier so einen kleinen himmlischen Wettkampf, geistigen Wettkampf. Gott ist stolz auf Hiob, er freut sich, dass er sein Herz für ihn hat, dass er ihm ehren will. Und Satan kommt und sagt, ist der Hiob umsonst, war gottesfürchtig? Der Hiob ist nur gottesfürchtig, der folgt dir nur nach, Gott, der betet dich nur an, weil du ihm so viel Zeug gibst, weil du ihn segnest. Nicht wegen dir, der hat kein Herz nach dir, Gott, sondern nach dem Zeug. Deswegen. Das ist so ein Schönwetterchrist. Oder in China bezeichnen sie diese Schönwetterchristen als Reischristen. Missionare haben anfangs den Fehler gemacht, dass sie den Leuten Reis gegeben haben. Und die Leute sind dann in die Gemeinde gekommen, nicht um Gottesdienst zu feiern, nicht um Gott zu ehren, sondern um Futter zu bekommen. Und dann mit der Zeit mussten sie das natürlich adaptieren, diese Strategie. Wir wollen ja, dass Menschen mit den Lippen Gott ehren, nur dass sie materiell was bekommen. Aber das ist, was Satan hier sagt. Der Hiob folgt ja nur nach wegen dem Zeug. Nicht, weil du es wert bist, nicht, weil er wirklich ein Herz nach dir hat, nicht, weil er dich liebt. Das ist der Wettkampf hier. Hiob wird eine Gelegenheit haben in seinem Leben, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen, dass der lebendige Gott es wert ist, angebetet zu werden, unabhängig von dem, was er für uns tut und was er uns gibt, sondern allein wegen dem, wer er ist und was er für uns getan hat. Darum geht es im Buch Hiob. Es geht um Liebe eigentlich. Satan sagt, Hiob liebt dich nicht. Der liebt sein Zeug. Der liebt dich, weil du ihn bestochen hast. Ist nicht echte Liebe, ne? Du hast ihn bestochen, Gott. Du hast ihn sozusagen konditioniert, dich zu lieben. Dann sagt er, streck doch nur mal deine Hand aus. Nimm das weg, was du ihm gegeben hast. Dann sieh, ob er dich nicht verflucht. Ich würde sagen, viele Menschen würden Gott verfluchen, wenn sie alles verlieren. Sogar viele, die gar nicht an Gott glauben. Wenn du mit ihnen redest, nee, ich glaube nicht an Gott. Aber wenn ein Schicksalsschlag kommt, dann fluchen sie doch Gott. Interessant, ne? Fürs Gute machen wir uns so oft selbst verantwortlich, fürs Böse wird Gott verantwortlich gemacht. Aber auch hier sehen wir in dieser Geschichte wieder, dass Satan und Gott nicht ebenbürtig sind. Satan kann nur das tun, was Gott erlaubt. Und der Grund, warum er den Hiob nicht angreifen konnte, war, weil Gott ihn beschützt hat. Du hast ihn umhegt, heißt es hier. schützende Hand um ihn gehalten. Ich glaube nicht, dass Satan Hiob nicht zerstören wollte, aber er hatte keine Gelegenheit, weil Gott es nicht zugelassen hat. Das kann uns beruhigen. Es passiert nichts in unserem Leben, was nicht von Gott vorgefiltert ist. Was er nicht zulässt. Nicht, dass Gott die Ursache von allem ist. Allem Negativen. Aber er lässt es zu. Und Satan kann nur so weit gehen, wie Gott es zulässt. Der ist nicht souverän. Gott ist souverän. Und da können wir Zuflucht suchen darin. Und wir haben diese Verheißung, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Hiob ist nicht über sein Vermögen versucht worden. Ich weiß nicht, ob wir so viel Vermögen hätten wie Hiob, so eine Situation durchzustehen. Aber Gott war treu. Und Gott sagt, okay, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst streckt deine Hand nicht aus. Und dann ging der Satan fort. Er ist nicht allgegenwärtig. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Hause ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken. Und ich möchte, dass ihr hier die perfekte Choreografie von Satan seht. Das passiert nicht alles zufällig oder irgendwie verstreut, sondern an dem Tag, wo sie im ältesten Bruder sind, vielleicht an dessen Geburtstag. Und ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Das ist auch was wir bei Satan sehen. Er ist kein netter Kerl. Er kann nicht mehr tun, als Gott zulässt, aber den Freiraum, den er hat, den nutzt er aus. Er ist ein Perversling eigentlich. Es ist krank, was hier passiert. Wir denken, okay, vielleicht schickt er dem Hiob irgendwo ein fesches Mädel vorbei, das ihn versucht, oder irgendjemanden, der ihn bestechen will mit noch mehr Geld, oder der ihn von mir aus Drogen unter die Nase hält. Solche Versuchungen. Nee, der geht aufs Volle. Seht, was hier passiert. Es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sagte, die Rinder waren gerade beim Pflügen und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg. Und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete er, da kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel. Satan hat sogar, Feuer vom Himmel war oft ein Symbol für Gott, ja, für Gottes Wirken. Satan ahmt das nach, aber zum Bösen, zur Zerstörung. Versucht Gottes Charakter schlecht zu machen, ne, und Anklage gegen Gott. Feuer Gottes fiel vom Himmel, er hat es gemacht. Das Böse kommt von ihm. Obwohl Satan die Ursache war. Es brannte unter den Schafen und den Knechten und verzehrte sie. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete er, da kam ein anderer und sagte, die Chaldäer haben 3 Abteilungen aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen. Und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Aber ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während der noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die 4 Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Kann man sich was Furchtbares vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, euer Haus zu verlieren? Oder ein Kind zu verlieren? Wie schmerzvoll das wäre, hier an einem Tag sein ganzer Besitz und alle 10 Kinder. Das ist krass, das ist pervers. Leute, der Teufel ist uns nicht freundlich gesinnt. Und der Teufel ist mächtig. Macht hier über Naturgewalten, macht Leute zu gebrauchen. Und ich glaube nicht, dass er die Sabea oder diese Chaldea wie Marionetten gebrauchen konnte, aber er hat ihnen einfach eine Gelegenheit gegeben, das zu tun, was in ihrem bösen Herzen schon drinnen war. Dem Rahmen, in dem Gott das zugelassen hat. Ist auch eine Lektion. Im Römer 6 Genau, Römer 6, Vers 13. Da heißt es, stellt nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also wir können als Menschen Werkzeuge für Gott sein, sein Leib, seine Hände, seine Füße, seine Münder, oder wir können Werkzeuge für die Sünde sein. Und 1. Johannes 3 sagt uns, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Wir können Werkzeuge des Teufels sein. Ich glaube nicht, dass den Chaldeern das bewusst war, dass sie Werkzeuge des Teufels waren an diesem Punkt. Also sie hatten einfach böse Herzen und haben das einfach getan, was ihnen am Herzen lag. Aber deswegen ladet Gott uns ein, dass wir uns bewusst ihm zur Verfügung stellen. Sonst laufen wir in Gefahr, dass wir wirklich Werkzeuge für die andere Seite sind. Dass wir eine Versuchung für andere Menschen sind. Dass Gott uns gebraucht, um andere runterzuziehen und zu entmutigen und kaputt zu machen, statt zu ermutigen und aufzubauen. Gott uns gebraucht zu spalten, statt Einheit, Friedensstifter zu sein. Der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlingen könne. Stell dir vor, diese Zerstörung hier. Nutzt seine Freiheit bis zum Vollsten. Und jetzt kommt der große Moment für Hiob. Erinnert euch, Hiob hat keine Ahnung, was hier im geistigen Bereich abgegangen ist. Wir haben den Vorteil, dass wir heute diese ersten zwei Kapitel von Hiob lesen können, dass wir Epheser 6 lesen können über geistlichen Kampf. Alles, was Hiob wusste, ist, dass diese Dinge passiert sind. Sein ganzer Besitz ist zerstört, seine Familie ist tot. Und da heißt es, da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt. Zeichen der Trauer. Und ich bin mir sicher, Satan hat sich gedacht, das läuft gut, das läuft in die richtige Richtung. Der ist so richtig fertig. Jetzt wird er Gott ins eine Gesicht fluchen. Und er fiel auf die Erde. Boden zerstört. Und er fiel auf die Erde und betete an. Wow. Betet Gott an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Ich habe mir nichts mitgenommen aus meinem Mutterleib. Er kennt hier wirklich Gottes Güte in seinem Leben an. Gott, all das, mein ganzer Besitz, meine Kinder, alles, was ich habe, das ist Gnade von dir, das ist Segen von dir. Ich habe mir nichts mitgenommen. Ich bin nackt in diese Welt gekommen. Das ist Gottes Segen. Sehen wir das, was wir haben als Gottes Segen? Sind wir dankbar dafür? Ich habe mir nichts mitgenommen. Und nackt kehre ich dahin zurück. Ich kann mir auch nichts mitnehmen, wenn ich von dieser Welt gehe. Auch das ist eine wichtige Wahrheit. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Das bringt Gott Ehre. Vielleicht gerade in solchen Zeiten in unserem Leben, wo wir durch Schwierigkeiten gehen, Schicksalsschläge erleiden, Verlust erleiden, Gerade dann zählt unsere Anbetung am meisten. Ein Lobpreisopfer könnten wir hier im wahrsten Sinn des Wortes sagen. Wenn wir uns nicht danach fühlen, wenn die Umstände nicht danach sind, zu sagen, Gott, du bist es wert, dass ich dich anbete, weil du Gott bist, wegen nichts anderem, wegen dem, wer du bist. Und genau das war der Test hier. Und ganze Engel, ganze unsichtbare Welt hat beobachtet, den Hiob. Engel haben gelernt. Und bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Er hat Gott nicht angeklagt. Er hat ihn angebetet. Wow. Leute, wenn Hiob Grund hatte, Gott anzubeten, wie viel mehr wir? Amen. Lass uns diese Einstellung haben. Der Herr sei gepriesen. Dem Herrn gehört die Ehre. Lass uns dankbar sein für das, was er uns gegeben hat. Hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was der Teufel gewollt hat. Das ist eine gute Strategie. Mach das Gegenteil von dem, wozu der Teufel dich versuchen will. Spurgeon hat mal eine Geschichte erzählt von einem Typen, der es am Herzen hatte, für irgendeine wohltätige Organisation zu spenden. Und der Teufel hat ihm gesagt, nee, du kannst das nicht leisten. Und er hat gesagt, okay, wenn du mir das sagst, wenn du mich da versuchst, dann gebe ich das Doppelte. Ah, aber was wird deine Frau sagen? Gebe ich das Doppelte. Und wenn du nicht aufhörst, dann verführst du mich noch mehr zu geben. Das ist eine gute Strategie. Tu das Gegenteil, wozu der Teufel dich versuchen will. Wir sind zum Schweigen bringend. Hiob hat hier vor der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Welt Zeugnis abgelegt, dass Gottes wert ist, angebetet zu werden, unabhängig von dem, was er uns gibt. Das ist wahre Liebe. Er liebt Gott, wegen dem, wer Gott ist. Wegen seinem Zeug. Kapitel 2, Vers 1. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und der Herr sprach zu Satan, von woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, und übrigens, Gott weiß, wo er herkommt. Er fragt nicht, um Informationen zu kriegen, sondern um Satan eine Gelegenheit zu geben, zu reden. Sprich, sozusagen, woher kommst du? Oh, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, einen Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. Und dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. Seht ihr, ohne Grund. Die Ursache lag nicht in den Sünden von Hiob, wie seine Freunde sagen werden und wie so viele Christen sagen, oh, dir passiert was Schlimmes in deinem Leben, oh, ja, du musst gesündigt haben. Sieh dir wieder, wie Gott sich freut über Hiob, weil er ihn ehrt. Vers 4, da antwortete der Satan dem Herrn und sagte, Haut für Haut, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Satan treibt noch einen Schritt weiter. Nicht genug, dass du ihm allen Besitz, alle Familie weggenommen hast, außer seine Frau, die wird der Teufel später noch gebrauchen. Wenn wir sehen, er hat einen Grund, warum er sie zurückgelassen hat. Jetzt will auch Hiob selbst antasten. Satan ist der Verkläger der Brüder. Alten Testament zumindest. Er hat Tag und Nacht verklagt. Aber der Apostel Johannes sagt uns, ihr seid aus Gott. Und ihr habt überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und ich möchte, dass ihr seht, wie wunderbar das ist, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Das hat eine Auswirkung gehabt in der unsichtbaren Welt. Eine kosmische Auswirkung, könnten wir sagen. Das hat das Universum verändert, das geistliche Universum. Hier haben wir Satan als den Ankläger der Brüder, der verklagt. In Lukas 16 wird er der Fürst dieser Welt genannt. Ich denke an die Versuchung von Jesus, wo der Teufel zu ihm sagt, dir will ich alle Macht und alle Herrlichkeit geben, ganzen Reiche dieser Welt, denn mir ist sie übergeben und wem ich immer ich will, gebe ich sie. Er ist der Fürst dieser Welt. Menschen durch ihren Sündenfall haben die Hoheit über diese Welt dem Teufel übergeben. Aber Jesus sagt in Lukas 16, der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Und ihr könnt Offenbarung 12 aufschlagen, wenn ihr wollt. Offenbarung 12, Vers 7. Da lesen wir, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpfen mit dem Drachen, dem Teufel. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Spricht von diesen Mördern. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die, der in ihnen wohnt, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat große Wut, da weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Der Verkläger ist hinabgeworfen und diese Heiligen haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes, wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Wann ist das passiert, wo Satan rausgeworfen wurde sozusagen vom Himmel, zumindest in seiner Rolle als Verkläger, als Ankläger? Wann ist das passiert? Lesen wir durch das Blut des Lammes. Als Jesus uns erlöst hat am Kreuz, als er für unsere Schuld bezahlt hat, als er uns umkleidet hat mit seiner Gerechtigkeit. Für diejenigen, zumindest die, dass wir sich angenommen haben, die Kinder Gottes sind. Ist Satan kein Verkläger mehr vor Gott. Er hat diese Rolle nimmer. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus ist gekommen. Jesus ist gekommen und er hat sein Reich aufgerichtet in dieser Welt. Wir sind sozusagen, oder Gottes Reich ist so eine Invasionsmacht hier in dieser Welt. Der Teufel hat kein Anrecht mehr. Jesus ist gekommen, um es zurückzuholen. Er ist der Fürst dieser Welt, aber Jesus, Gott hat sein Reich aufgerichtet. Johannes 12, da sagt Jesus und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Ich sagte, um anzudeuten, welche Todes er sterben sollte. Jesus hat sein Reich aufgerichtet. Der Fürst der Welt wird rausgeworfen. Mit jeden Menschen, der sich zu Jesus Christus bekehrt hat, der Teufel einen weniger unter seiner Herrschaft. Und wenn wir in Jesus sind, haben wir Seiten gewechselt, sind aus dem Reich der Finsternis und des Teufels in den Herrschaftsbereich Jesu Christi gewechselt. Unter seinem Schutz, unter seiner Autorität. Und der Teufel hat seine Position als Ankläger verloren. Er ist rausgeworfen. Römer 8, was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Böse oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet werden den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und Offenbarung 12 sagt uns der Herr, gerade dass wir verfolgt werden, ist gerade ein Zeichen dafür, dass der Satan schon verloren hat. Er ist wütend, er ist auf die Erde geworfen. Aber er kann uns nicht mehr verklagen. Wir sind umkleidet mit Jesus Christus, mit seiner Gerechtigkeit. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Der Ankläger ist rausgeworfen. Er ist gefallen. Er kann uns nicht mehr verklagen. Nicht vor Gott zumindest. Er kann uns anklagen in unseren Gedanken, damit wir Selbstverdammnis üben und uns selbst verdammen und keinen Freimut mehr haben, zu Gott zu kommen, zu seinem Thron der Gnade, damit wir Hilfe finden. Das kann er tun, um uns runterzuziehen, um uns deprimiert zu machen. Aber er kann uns nicht mehr vor Gott verdammen. Jesus hat uns erlöst. Es gibt keinen Grund mehr für die Anklage, für die Verdammnis. Und nochmal, wann ist das Ganze passiert? Kolosser 2, Vers 13. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Am Kreuz hat Jesus unsere Schuld ausgelöscht. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Der Teufel ist rausgeworfen, seiner Rolle als Ankläger, seiner Gegenwart Gottes. Die Erde. Und er ist wütend. Er weiß, er hat nur wenig Zeit. Er kennt das Ende, dass in den Feuersee geworfen wird, in die Hölle. Der Teufel ist nicht der König der Hölle oder der Herrscher der Hölle. Das Bild stimmt nicht. Die Hölle ist zurzeit leer. Die Hölle ist für den Teufel geschaffen. Der Feuersee. Matthäus 25 lernen wir das. Dieses Bild, wo zwei Gruppen von Menschen zu Jesus kommen und da heißt es, er wird zu den Linken sagen, geht von mir, verflucht in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Gottes Herz ist nicht, dass Menschen in die Hölle gehen. Er möchte, dass alle gerettet werden, dass niemand verloren geht. Hölle ist für den Teufel geschaffen. Er ist ein Opfer der Hölle, sozusagen. Da wird er ein für alle Mal ausgelöscht werden, festgesetzt werden, da kommt nie mehr wieder raus. Ein für alle Mal umgegangen werden mit ihm. Jesus hat den Sieg errungen. In Lukas 10, nachdem Jesus seinen Apostel und seinen Jüngern Vollmacht gegeben hat, heißt es, sie kehrten mit Freude zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, Bild für den Teufel und seine Dämonen, und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass euer Name in den Himmeln aufgeschrieben ist. Da ist was Radikales passiert, durch das, was Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung für uns getan hat. Wir haben eine ganz andere Position als die Gläubigen im Alten Testament sogar. Der Teufel kann uns nicht mehr verklagen vor Gott. Und er hat uns Macht gegeben über diese Mächte. In Jesus Christus, nicht in uns selbst. In uns selbst sehen wir hier ganz deutlich, haben wir keine Chance gegen den Teufel. Aber Jesus Christus hat ihn besiegt. Und der Grund, warum wir angegriffen und versucht werden und manche sogar als Märtyrer sterben müssen, ist ein Zeichen dafür, dass Jesus gewonnen hat. Nicht umgekehrt. Dass Jesus sein Reich auf diese Erde gebracht hat und dass er dabei ist, den Feind völlig zu besiegen. Und wir haben Zeiten gewechselt. Von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Von dem Reich des Teufels in das Reich Jesu Christi. Wir sind seine Kinder. Also wir brauchen keine Angst haben vor dem Teufel. Wir brauchen uns nicht von ihm einnehmen lassen. Wir dürfen zuversichtlich auf Jesus schauen. Den Sieg, den er für uns errungen hat. Also Satan klagt hier nochmal an und sagt, taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Von Kopf bis Fuß, böse Geschwüre, Beulen. Wahrscheinlich war das so verformt, dass man gar nicht mehr gescheit erkennen konnte. Wie das? Der Teufel geht bis zum Letzten, zerstört, nutzt das absolute Limit aus, was er nutzen kann, zerstört zum Vollen. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Stellt euch dieses Bild vor. Vers 9, da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Wenn du so eine Frau hast, brauchst du keine Feinde mehr. Das ist Erinnerung an uns, dass wir einander eine Ermutigung sind und uns nicht vom Teufel gebrauchen lassen. Er aber sagte zu ihr, wie eine der Törinnen redet, so redest auch du, weiß sie zurecht. Das Gute nehmen wir von Gott an, das sollen wir das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Und von da an lesen wir nichts mehr von dem Teufel. Jetzt geht es wieder auf die irdische Ebene zurück. Erstens Petrus heißt es, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber seid nüchtern, wacht. Epheser 4 sagt uns, gebt dem Teufel keinen Raum. Und Jakobus sagt uns, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und ihr könnt im Epheser 6,10 und die folgenden Verse nachlesen, die Waffenrüstung, die Gott uns gegeben hat, die geistliche, die wir in Christus haben, die wir dem Teufel widerstehen können. Hiob hat dem Teufel widerstanden und er musste fliehen. Hiob hat den Herrn angebetet und ihn gepriesen und das hat den Teufel zum Schweigen gebracht. Ich überlege mal gerade, ob man noch nächsten Kapitel fertig machen sollen. Die nächsten Verse das Kapitel fertig machen sollen. Ja, vielleicht hören wir da auf. Es ist eh schon Zeit. Machen nächstes Mal weiter. Warum lässt Gott Leid zu? Warum leiden gottesfürchtige Menschen? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, wozu, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Gott formt uns, Gott möchte uns eine neue Erfahrung von ihm schenken in dem Ganzen. Und vor allem sehen wir hier, es geht um viel mehr als nur um uns. Es geht darum, Gott zu ehren, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ihm Ehre zu bringen. Und dafür leben wir, das ist der Sinn unseres Lebens. Gott hat uns nie verheißen, uns happy zu machen. Uns verheißen, dass er bei uns sein wird. Sinn unseres Lebens ist nicht Selbstverwirklichung, sondern Gott zu verwirklichen. Und gerade in solchen Zeiten können wir das größte Zeugnis für Gott sein. Wenn wir ihn nicht verfluchen und nicht von ihm abwenden, sondern sagen, nee, ich werde dich anbeten. Ich werde dich preisen, egal was. Weil du bist es wert, unabhängig von dem, was du tust. Und das Resultat davon wird sein, Gott wird Ehre bekommen. Es wird den Teufel zum Schweigen bringen. Und ich glaube, es wird Menschen zu Jesus sehen. Oft gehen wir durch so schwierige Zeiten zum Wohl von anderen. Wenn wir immer reich und schön und alles locker läuft, dann werden die Leute vielleicht neidisch. Aber wenn die Leute sehen, dass wir durch schwierige Zeiten gehen und dass Gott mit uns ist und dass er uns trägt und dass wir nicht auseinanderfallen und kaputt gehen und bitter werden und sauer werden und ungenießbar, und sondern dass wir ein weiches Herz haben vor Gott und ihn anbeten, dann wird es Menschen zu Gott sehen und werden sie fragen, hey, was ist anders in deinem Leben? Was hast du, was ich nicht habe? Weil die Wahrheit ist, das Leben ist auf und ab. Gute Menschen leiden und schlechte Menschen leiden. Wir alle gehen durch dieselben Dinge durch. Das ist das Leben. Der eine in dem Bereich, der andere in dem. Aber es gibt keinen Menschen, der sagen kann, oh, ich habe noch nie gelitten. Und das sind wir Zeugen. Und darum geht's. Wir können der Welt beweisen, dass Gott es wert ist, angebetet zu werden und geliebt zu werden. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Hiob. Was für ein unglaubliches Beispiel und Vorbild für uns. Vater, ich bitte dich, gib du uns Herzen, dich anzubeten und dich zu lieben, Herr, egal was passiert in unserem Leben. Ich danke dir, Jesus, dass du den Teufel schon besiegt hast, dass wir jetzt Teil von deinem Reich sein dürfen, Herr, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Es kann uns niemand mehr verdammen, wir uns selbst in unseren Gedanken, in uns, wir können uns selber fertig machen, aber sonst niemand. Weil Jesus, den Preis, den du bezahlt hast, der ist so groß. Die Befreiung ist vollkommen, Herr. Wir sind schon umkleidet mit deiner Gerechtigkeit vor Gott. Und du willst jetzt in unserem Leben wirken, dass wir auch praktisch immer mehr dir ähnlich werden. Und du nutzt diese Dinge auch, um uns zu formen. Wir danken dir, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen. Dass wir keine Angst vom Teufel haben müssen, sondern dass wir uns einfach dir anvertrauen dürfen. In dem Wissen, dass er überhaupt nichts ist im Vergleich zu dir. Dass wir deine Kinder sind. Und Vater, ich bitte dich auch, dass du uns lehrst, mit schweren Zeiten und Schicksalsschlägen richtig umzugehen in unserem Leben. Dass wir an dir festhalten und dass wir auch Trost darin finden, dass wir wissen können, dass es von dir gefiltert ist, dass du es zumindest zugelassen hast und dass du uns die Verheißung gegeben hast, dass du nicht zulassen wirst, dass wir über unser Vermögen versucht werden, über die Kraft, die du uns schenkst, zu bestehen. Und dass wir die Verheißung haben, dass du in unserem Leben alles zum Guten mitwirkst. Für die, die nach deinem Vorsatz berufen sind und dich lieben. Lass uns dir vertrauen, Herr, so wie Hiob dir vertraut hat. Und ich bitte dich auch, dass wir deine Werkzeuge sind in dieser Welt, dass wir uns dir zur Verfügung stellen. Dass wir Werkzeuge sind, andere zu ermutigen, zu stärken und nicht wie Hiobs Frau oder diese Chaldea und Sabea, wie sie alle heißen, zu zerstören und zu entmutigen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns aufbaust, Herr, in unserem persönlichen Leben, uns als dein Leib. Darum bitte ich dich in Jesu Namen und wir danken dir für diese wunderbaren Vorbilder, die du uns gibst, deinem Wort. Ich danke dir, dass wir mehr verstehen dürfen, als Hiob verstanden hat. Das hilft auch durchzugehen, das gibt uns Perspektive. Ich denke, wenn Hiob das gewusst hätte, was wir heute wissen, wäre es ihm eine wahnsinnige Stärkung und Trost gewesen. Wir danken dir, Herr, für die Erkenntnis, die du uns schenkst. Ich danke dir für dein gutes Wort. Amen.